In den 70er Jahren hatten wir jungen Leute, da zähle ich mir jetzt auch mal dazu, ich war auch noch jung zu der Zeit, so ein Spleen, sagt man. Und zwar, da wurden so abgetragene Jeanshosen wieder aufgepeppt. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Man entfärbte sie mit Domestos und färbte sie neu mit Textilfarbe. Ich habe das auch probiert. Katastrophe. Die Jeans strahlten in den buntesten Farben, wenn es denn geklappt hat. Orange, grün, blau und gelb und irgendwas. Wie funktionierte das mit den Färben? Also man tat die Kleidung in die Waschmaschine und setzte dann Färbemittel hinzu. Die Farbe hat dann so die letzte Faser der Kleidung durchdrungen. Und dann kam noch der Fixierer. Und wenn das nicht passiert, dann hält die Farbe nicht und wird beim Spülen wieder rausgewaschen. Dann war zwar viel Farbe im Spiel, sie hat aber nicht gehalten, deswegen dieser Fixierer. Und so erging es mir oft beim Bibellesen. Ich las zwar viel, es blieb allerdings nicht viel hängen. Vielleicht kennt ihr das. Und Paulus macht im 1. Korintherbrief eine interessante Aussage, die wir wahrscheinlich auch in Verbindung mit der Bibel sehen können. Da steht nämlich in 1. Korinther 4, Vers 20, denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Besteht die Bibel in philosophischen Worten, so ist sie eine Prinzipiensammlung, die man nachlesen kann. Wenn es aber nur noch um Wahrheit und Prinzipien geht, wo bleibt die Kraft, von der Paulus spricht? Was Wahrheit ist, darüber lässt sich ja ganz unterschiedlich urteilen. Und das leuchtete uns ein, als es so um die Diskussion ging, um zum Beispiel den Bundespräsidenten, Ex-Bundespräsidenten Wulff oder auch van der Leyen, so diese Plagiatsgeschichte. Was ist Wahrheit? Wurde einfach unterschiedlich interpretiert. Gell? Der jüdische Philosoph Emanuel Levinas wies in diesem Zusammenhang auf etwas Wichtiges hin. Wir westlichen Menschen sind vom griechischen Denken geprägt, das Wahrheit als abstrakt ansieht. Im jüdischen Denken hingegen, sagt Levinas, findet sich Wahrheit in der Begegnung mit dem anderen. Wahrheit als Begegnung, das ist hebräisches Denken, das ist biblisches Denken, das müssen wir verstehen. Diese Sicht hilft uns vielleicht zu verstehen, was gemeint sein könnte, wenn es über Jesus heißt, sein Name ist das Wort Gottes. Offenbarung 19, Vers 13. Also in der jüdischen Theologie steht der Name ja immer für das Wesen eines Menschen, einer Person. Jesus ist also das Wort Gottes. Das bedeutet für das Lesen der Bibel, dass es immer auf eine Begegnung mit Gott, mit Jesus abzielt. Immer. Wir sprechen von der Menschwerdung Gottes in Jesus und jedes neue Weihnachtsfest geht darauf ein, ist klar. Ich freue mich auf Weihnachten. Das ist so fast mein Lieblingsfest. Und wenn Jesus aber das Wort Gottes ist, könnten wir neben der Menschwerdung sogar von der Schriftwerdung Gottes sprechen. Wahrscheinlich hat deshalb Papst Gregor einmal gesagt, entdecke in Gottes Wort Gottes Herz. Er meinte sicher nicht, entdecke nur so eine theoretische Beschreibung des Herzens Gottes oder Wesens Gottes, sondern sein Herz selbst. Es geht hier vor allem um Begegnung. Die Bibel will nicht abstrakte Wahrheit sein, noch eine Theorie mehr, noch ein Buch mehr darüber, wie es sein könnte oder wie es ist oder eine Ansammlung von moralischen Forderungen, die uns unter Druck setzen. Darum geht es nicht. Sondern Gott spricht uns durch sein Wort vor allem an, um uns sein Herz zu zeigen. Das ist das, worum es geht. Und wenn das geschieht, dann ist so eine tiefe Sehnsucht in uns angesprochen. Wenn Gott uns sein Herz zeigt, kommen wir wieder in Berührung mit unserer Sehnsucht nach Gott. Und wir kommen auch in Kontakt mit uns selber, denn das Wort zeigt uns, wie Gott uns sieht. Es ist, als würden wir durch die Bibel in einen Spiegel schauen und dabei das geheimnisvolle Bild erkennen, das Gott von jedem von uns hat. Ein Bild voller Schönheit und Klarheit, voller Würde und Kraft. Das vor allem macht die Bibel wahr. Und ob etwas wahr ist, das entscheidet sich meist daran, ob man davon leben kann, ob es Substanz hat, ob es uns wirklich zum Leben führt. Und so heißt es deswegen im 5. Mosebuch 8, Vers 3, die Stelle ist wahrscheinlich jedem bekannt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern er lebt zuerst und zuletzt von dem Wort, jedem einzelnen Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. Wir leben davon, dass Gott uns sein Herz zeigt. Und dass er es in seinem Wort ausspricht und dass sein Herz und unser Herz sich treffen und zueinander finden. Wir entdecken in der Bibel Gottes Herz, aber auch unser eigenes Herz. Unser eigenes Bild, das Gott von uns hat und unsere eigene Zukunft. Und diese Wahrheit halten wir dann fest durch den Glauben, wie der Fixierer die Farbe festhält. Wie kann denn das Wort Gottes zur Kraft werden durch das eigene Beten? Wie ist das möglich? Stellen wir uns einmal vor, da ist ein junger Mann irgendwo in den 20ern, der ist über beide Ohren verliebt in eine wunderbare junge Frau und ihr will er nun endlich seine Liebe gestehen. Der richtige Tag ist gekommen und er traut sich dann endlich abends bei Kerzenschein, hat schon alles schön vorbereitet. Er holt einen Zettel aus seiner Hosentasche, entfaltet ihn feierlich und liest ihn vor. Also ich kann meine Gefühle für dich einfach, nur nicht mehr verschweigen. Ich liebe dich. Nach unserer Meinung dazu gefragt, würden wir vielleicht sagen, dass mit dem Zettel, auf jeden Fall besser als gar nichts. Aber wenn du wirklich etwas spürst, kannst du es auch ohne Zettel sagen. Wie ist das beim Beten? Ist ein abgelesenes Gebet immer nur zweite Wahl? Je nachdem, wie wir kirchlich geprägt sind, empfinden wir das dann auch. Und eventuell haben wir vorformulierte Gebete noch nie benutzt. Es mag uns vielleicht sogar so vorkommen, als sei das dann etwas unecht. Wenn Gebet wirklich eine Herzenssache ist, wie passt das zusammen mit vorformulierten Gebeten? Wie soll das funktionieren? Wer wirklich etwas auf dem Herzen hat, bei dem sprudeln die Worte ja irgendwie auch raus und die Worte kommen dann auch schon von alleine. Ist das so? Also ich war schon oft in der Situation, dass ich etwas vor Gott aussprechen wollte und konnte es nicht. In mir fühlte ich vielleicht eine Leere, vielleicht einen Berg voller Wut, vielleicht einen Berg voller Verzweiflung. Und ich wusste nicht, oder eine innere Armut, irgendwie ging es mir nicht gut und ich kam einfach nicht durch. Ich vermute mal, dass ich mit dieser Erfahrung nicht ganz alleine dastehe und wenn ich fragen würde, würdet ihr sagen, ja, das kennt ihr auch. Wer schon länger betet, kommt irgendwann an diesen Punkt. Und schämen muss sich allerdings keiner deswegen. Vielleicht kamen genau aus diesem Grund die Jünger Jesu zu ihm und baten ihn, lehre uns doch beten. Bring es uns bitte bei, wie können wir das tun? In Lukas 11, Vers 1. Und Dietrich Bonhoeffer, den wir auch alle kennen, oder vermute ich zumindest, hat an dieser Stelle besonders die Psalmen für sich entdeckt, die ihm beim Beten zur Hilfe wurden. Und bis heute sind die Psalmen das Gebetbuch der Juden. Bonhoeffer schreibt, das kann eine große Qual werden, mit Gott reden zu wollen und es nicht können. Vor Gott stumm sein müssen, spüren, dass alles Rufen im eigenen Ich verhallt, dass Herz und Mund eine verkehrte Sprache sprechen, nicht die Armut unseres Herzens, sondern der Reichtum des Wortes Gottes soll unser Gebet bestimmen. Wenn also die Bibel ein Gebetbuch enthält, so lernen wir daraus, dass zum Worte Gottes nicht nur das Wort gehört, das er uns zu sagen hat, sondern auch das Wort, das er von uns hören will, weil es das Wort seines lieben Sohnes ist. Das ist eine große Gnade, dass Gott uns sagt, so Bonhoeffer, wie wir mit ihm sprechen und Gemeinschaft haben können. Wir können es, indem wir im Namen Jesu Christi beten. Dazu sind uns die Psalmen gegeben, dass wir sie im Namen Jesu beten lernen. Ich möchte euch ein Beispiel dazu geben. Ich war vor langer, langer Zeit mal 2 Jahre bei den Baptisten in Frankfurt-Höchst. Und da war eine Jugendleiterin. Und diese Jugendleiterin hat mir folgende Geschichte erzählt. Hat sie selber erlebt, hat sie nicht von irgendjemandem gehört. Sie bekam eines Tages einen Anruf von einer Frau, die sagte ihr, es geht mir so dreckig, ich bringe mich jetzt um, und legte den Telefonhörer auf. Diese Jugendleiterin hat natürlich sofort angefangen zu beten und hat Folgendes gemacht. Sie wusste nicht, wo diese Frau ist. Sie hatte keine Ahnung, sie kannte nicht den Platz, sie hat ihr nicht erzählt, sie wusste nicht, wo die ist. Sie hat sich ins Auto gesetzt und hat gesagt, so Geist Gottes, jetzt leite mich. Ich muss diese Frau finden, bevor sie sich was antut. Und Folgendes ist passiert. Der Geist Gottes hat sie geleitet. Sie ist gerade ausgefahren. Der Geist Gottes hat gesagt, fahr links. Und jetzt fährst du nach rechts. Jetzt fährst du geradeaus. Dann wieder nach rechts. Dann geradeaus. Dann wieder nach rechts. Dann wieder nach links. Und dann sah sie diese Frau, die saß da an einem Platz. Die Jugendleiterin hat dann mit dieser Frau gesprochen und hat gemerkt, sie ist total verzweifelt und sie kommt überhaupt nicht durch zu Gott. Und sie hat Folgendes gemacht, sie hat den Psalm 38 ihr vorgelesen, hat gesagt, schau mal, hier, das kannst du nehmen für dich. Schau, Gott kennt deine Verzweiflung. Gott kennt deine Situation. Er weiß, wie es dir geht. Er ist dir nicht fern. Er will sich dir offenbaren. Und dann hat diese Frau es geschafft, diesen Psalm 38 mit der Jugendleiterin zu beten. Und es kam tatsächlich zu einem Durchbruch. Sie hat sich nicht das Leben genommen und hat sich dadurch auch für Gott geöffnet. Preis dem Herrn. Oder? Das ist doch ein Zeugnis. Der Geist Gottes leitet sie durch die Straßen von Frankfurt oder wo immer das war, ich vermute mal Frankfurt, durch und führt sie genau zu diesem Platz. Und sie hatte keine Ahnung, wo das war. Und dann dieser Durchbruch durch den Psalm 38. Ich mache eine ganz kurze Pause. Der Sven ist nicht da, oder? Ist der hinten? Könnt ihr da mal kommen? Ich brauche den nachher. Das habe ich vergessen, mit ihm abzusprechen. Bekenne mich schuldig. Ich habe gerade gesehen, dass er nicht da ist. Okay, auf jeden Fall ist das, das soll uns einfach ermutigen. Gottes Wort ist reich und holt uns da ab, wo wir sind. Bist du so lieb, suchst du mal den Psalm 91 in der Neues Leben Übersetzung. Und ich sag dir dann, wann du das, alles klar. Das finde ich so genial. Das Wort Gottes ist so reich und so vielfältig und holt uns da ab, wo wir sind. Das ist nicht irgendwie so, dass wir von einer Wolke zur anderen hüpfen müssen, sondern Gott hat sich auf unsere Ebene der Füße begeben. Ja? Zum Beispiel die Klagelieder, 5 Kapitel von Jeremia, wo er wirklich zu Gott, wo er wirklich in einer Art und Weise seine Not, seine Verzweiflung vor Gott hinwirft. 5 Kapitel, ja, oder Hiob und, ja. Diese Ehrlichkeit, Gott holt uns da ab, wo wir sind. Wir müssen uns nicht hochleiern, aber Gott ist zu uns gekommen, nicht um uns da zu lassen, wo wir sind, sondern uns abzuholen, zu sagen, ich verstehe dich, ich weiß, wie es dir geht und das ist in Ordnung und du darfst das vor mir ausbreiten und du sollst das vor mir ausbreiten und du darfst wütend sein, du darfst sauer sein. Ja, nicht in der Rebellion verharren, aber wir dürfen diese Wut, die wir manchmal haben, auch die Verzweiflung vor Gott bringen. Gott kann damit umgehen, er fühlt sich davon nicht bedroht. Und er will uns rausholen, er will uns erheben zu ihm. Und ich habe das auch schon oft erlebt in vielen Situationen, dass Gott mir einfach ein Wort geschenkt hat. Ja? Gerade wenn ich mich bedrängt gefühlt habe. Worte, von denen ich genau spürte, dass sie genau das sind, was ich Gott sagen soll. Und in Notsituationen, Psalm 18, Psalm 35, Psalm 91, 118, wenn ich verzweifelt war, Psalm 22, Psalm 38, wenn ich morgens aufwache, mein Lieblingspsalm. Nein, wir machen es mal anders. Was ist euer Lieblingspsalm, wenn ihr morgens aufsteht? Oder was ist euer Lieblingspsalm? Einfach so. Welcher? Psalm 150? Okay, da hast du natürlich eine gute Wahl getroffen. Je nachdem, aber es gibt so spezielle Psalmen, die einem das ganze Leben begleiten, oder? Hat irgendjemand einen Psalm, der ihn schon seit seiner Konfirmation oder seit seiner Kindheit oder seit der Bekehrung begleitet oder ein Wort? Psalm 23, ja, das ist ein wunderschöner Psalm. Noch was?
Psalm 37.
Ja? Psalm 23. Und die anderen? Sag mal was. Bitte? 139. Oh, der ist schön. Da predige ich auch mal drüber. Der ist ein ganz wunderschöner Psalm. Ja. Noch was? 34 und 37. Tolle Psalmen. Absolut, absolut, ja. Walter, was ist dein Lieblingspsalm? Einer deiner Lieblingspsalmen. Der ist mein Hirte. Okay. Wunderbar. Genau. Trotzdem, also Psalm 104, diesen Psalm, der ist so wunderschön. Da geht es um die Schöpfung, ja, da geht es um die Herrlichkeit Gottes durch das, was er geschaffen hat. Das ist einfach ganz, ganz toll. Psalm 139, was auch schon genannt wurde, dass ich auf eine ausgezeichnete und wunderbare Weise gemacht bin. Ist doch schön. Der Psalm 1, das Lobpreis, das Wort des Gottes auch, ja, oder der Psalm 119, Lobpreis des Wortes Gottes, ja. Psalm 2, wenn man das Gefühl hat, man wird beherrscht, ja, an der Arbeitsstelle, dass Entscheidungen getroffen werden, die gegen dich sind, ja, oder du merkst irgendwie, da werden auch gottlose Entscheidungen getroffen, du fühlst dich so überwältigt. Psalm 2 ist natürlich super, weil es einfach aussagt, Jesus ist der Herr über alles. Da gibt es viel zu sagen und zu entdecken. Möchte hier nochmal ein Wort, ich habe auf der BFP-Bundeskonferenz ein Wort bekommen, das teile ich euch gerne mit, weil ich finde das sehr interessant, und zwar Esra 7, Vers 10, denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Ordnung und Recht zu lernen. Was mich an diesem Wort fasziniert und was mich beschäftigt hat, ist die Tatsache, dass nicht ein gutes Gefühl da war oder irgendwie eine positive Erfahrung da war, sondern hier geht es darum, dass der Esra etwas getan hat, was uns so ein bisschen nicht immer leicht fällt, nämlich unseren Willen einzusetzen. Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, er hat es getan, das Gesetz des Herrn zu erforschen. Also wir sind aufgefordert, es zu tun, unseren Willen einzusetzen, sagen, ich will das tun, auch wenn ich mich nicht danach fühle. Ich will Gott besser kennenlernen, ich will sein Herz besser kennenlernen. Ich will wissen, wie sein Wesen ist, wie er denkt, wie er empfindet. Und vielleicht sagt ihr jetzt, ja, das waren ja alles alttestamentliche Stellen. Aber ich gebe euch jetzt mal exemplarisch zwei Beispiele aus dem Neuen Testament. wie mit der Bibel gebetet wurde. Petrus und Johannes wurden wegen ihres Glaubens an Jesus inhaftiert. In Verhören wurden sie bedroht, nie wieder öffentlich über Jesus sprechen zu dürfen. Sollten sie es doch tun, dann wurde ihnen angedroht, hey, Gefängnis bis zum Tod. Dann hat man sie entlassen und sie sind zur Gemeinde gegangen, haben das berichtet. Und in Apostelgeschichte 4 steht, die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle zusammenfanden und einmütig gemeinsam an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie, du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat. Das ganze Universum mit allem, was darin ist. Psalm 146 ist das. Du bist es auch, der durch unseren Vater David, dein Diener, geredet hat. Als dieser vom Heiligen Geist geleitet, sagte, was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet. Zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Welcher Psalm war das? Kommt immer auf die Übersetzung an, ob man es auch erkennt, gell? Ist ja Psalm 2, genau. Merkt man, zum Kampf gegen den Herrn, gegen seinen Gesalbten. Das ist, egal welche Übersetzung, das kommt immer. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels, heißt es hier weiter, gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Apostelgeschichte 4, 24, 31. Also der Gemeinde drohten ernsthafte Konsequenzen und jeder, der dazugehörte, könnte es zu spüren bekommen. Und vielleicht war das so ein Moment, wo einige so einzubrechen drohten, sag ich mal, ja. Und vielleicht gaben einige schon innerlich dem Druck nach. Und gerade hier findet die Gemeinde in Gottes Wort wieder Sicherheit und Orientierung, wie die Machtverhältnisse wirklich verteilt sind. Und unter Anleitung der Psalmen konnten sie die Widerstände angehen. Und genau das wollte Gott von ihnen hören. Und in Momenten, wo ich mich selber von Angst zusammengepresst oder von Sorgen eingezwängt fühle, habe ich ja schon erwähnt, bin ich manchmal in dem Psalm 118 gegangen, habe ihn gebetet. Und dann kam so ein, habe ich den Eindruck gehabt, Gott erhebt mich, ja. Gott erhebt mich aus dem Schlamm, aus dem Sumpf nach oben und ich kann Dinge wieder klar, geistlich klarer sehen. Manchmal geraten wir in Zeiten, die lösen solch ein Durcheinander in uns aus, dass wir die Richtung und die richtige Perspektive verlieren. Die Gedanken stürmen durch unseren Kopf, die Gefühle fahren Achterbahn mit uns und manche von uns kennen solche Zeiten. Jesus hat das an sich selbst erlebt, als er am Kreuz hing und sich nicht wiedererkannte. Dort hat er die Worte aus Psalm 22 und 31 gebetet. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Psalm 22. Und ich gebe meinen Geist, mein Leben in deine Hände. Psalm 31, Vers 6. Es war eigentlich nur noch das Gefühl der totalen Abwesenheit Gottes zu spüren in dem Augenblick. Aber diese beiden Psalmen halfen ihm, eine Hingabe auszusprechen, am himmlischen Vater festzuhalten. Und eine Hingabe, für die selbst Jesus aus sich selbst heraus keine Worte mehr fand. Er konnte nicht mehr. Wer leidet, braucht manchmal Worte, die er selbst nicht mehr findet. dann finden uns Worte der Schrift, die uns zur Hilfe kommen. Und das sind hier sehr intensive Erfahrungen, die berichtet werden. Natürlich lassen sich in der Bibel auch eigene Freude und Dankbarkeit in Worte fassen. Und das ist schön, wenn wir das dann tun und Psalmen beten in Dankbarkeit. Ein Psalm, den ich zum Beispiel auch sehr liebe, ist der Psalm 19, ja, wo es auch so um die Schöpfung geht und dann auch so ein Loblied auf das Wort Gottes. Das ist das etwas, was mich persönlich dann auch so in die Gegenwart Gottes hebt. Ja. Vielleicht haben wir noch im Ohr, was Bonhoeffer schrieb. Der Reichtum der Worte Gottes will uns im Gebet zur Hilfe kommen. Das kann einen immer neuen Ausdruck finden. Mal werden wir durch Bibeltexte zu neuem Vertrauen aufgefordert. Indem wir solche Texte bewusst als unser Gebet aussprechen, stärken sie unser Vertrauen. Wenn wir uns eingeschüchtert fühlen, können wir in der Autorität der Bibel neues Selbstbewusstsein finden, uns aussprechen. Einfach auch mal gucken, was sagt die Bibel über dich? Und da sind wunderbare Aussagen, wie Gott uns sieht. Und wir brauchen Gottes Perspektive für uns, weil die Welt ist einfach durch und durch negativ und, ich sage ganz ehrlich, verdorben. Wer gestern beste Show der Welt gesehen hat, ich habe nur mal kurz reingeguckt und es war sowas von gotteslästerlich, ich habe sofort weggeschaltet. Grausam. Also das ist wirklich, es wird immer schlimmer. Und hat das jemand gestern da mal reingeguckt? Sehr gut. Das war die richtige Antwort. Also das ist alle unterste Schublade, was diese Trash-Shows. Und aber da merken wir einfach, wir werden zugemüllt mit negativen Perspektiven, mit negativen Sichtweisen über die Welt, über Politiker, über Gott, über uns selber. Und irgendwann übernehmen wir das dann einfach und das soll nicht so sein. Gottes Wort kann die Sehnsucht nach ihm wieder neu wecken und dann können wir es aussprechen neu. Ja, du bist mein Gott, ich halte an dir fest. Und Texte der Bibel können uns in eine Anbetung leiten, in die Anbetung Gottes. Martin Luther hat einmal gesagt, die Schrift ist ein Kräutlein, je mehr du es reibst, desto mehr duftet es. Das ist doch schön, oder? An welchem Psalm, an welchem Wort hast du letzte Woche schon gerieben? Welcher Bibeltext, welcher Psalm gehört dir, weil du ihn dir zu eigen gemacht hast? Ich selbst habe mir einen kleinen Vorrat an Worten angelegt, indem ich sie auswendig gelernt habe. Und ich bin sicher, wenn ich hier fragen würde, da könnten viele was erzählen, dass sie auch Worte haben, einen Vorrat sich geschaffen haben, aus dem heraus sie leben. Das hilft. Und ich habe mir jetzt gedacht, dass wir gemeinsam einfach mal einen Psalm lesen. Mal was ganz anderes. Dass wir einen Psalm zusammen beten. Habt ihr Lust dazu? Wollen wir das machen? Gut, vielleicht können wir dazu aufstehen. Auch mal so als, mal so ein bisschen die Beine lockern. Und vielleicht kannst du es mal einblenden, den Psalm 91. Ich muss mich mal so stellen, dass ich nicht im Weg bin. Neues Leben Übersetzung am besten. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Gut. Okay, kann das jemand sehen? jetzt besser, oder? Könnt ihr es erkennen? Okay. Wer unter dem Schutz des Höchsten bleibt, unter dem Schatten des Allmächtigen wohnt, der sagt zu Jahwe: Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue. Er bewahrt dich vor den Fallen, die man dir stellt, vor der verderblichen Pest. Mit seinen Schwingen behütet er dich, unter seinen Flügeln findest du Schutz. Seine Treue ist Schutzwehr und Schild. Du musst dich nicht fürchten vor dem Schrecken der Nacht, dem Pfeil, der dir am Tag gegenfliegt. Der Seuche, die durchs Dunkel schleicht, dem Fieber, das am Mittag glüht. Auch wenn 1000 neben dir fallen, 10.000 rings um dich her, zu dir wird es nicht kommen. Du siehst es noch mit eigenen Augen, wie es den Gottlosen heimzahlt. Ja, du, Jahwe, bist meine Zuflucht, den Höchsten hast du zu deiner Schutzwehr gemacht. Darum wird dir nichts Böses geschehen und kein Unheil kommt in dein Haus. Denn er schickt seine Engel für dich aus, um dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen, dass dein Fuß sich an keinen Stein stößt. Über Löwen und Kobras wirst du schreiten, Junglöwen und Schlangen zertreten. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Weil er mich anerkennt, schütze ich ihn. Wenn er mich ruft, antworte ich. Wenn er in Not ist, stehe ich ihm bei. Ich hole ihn heraus und verschaffe ihm Ehre. Ich gebe ihm ein langes und erfülltes Leben und zeige ihm mein Heil. Amen.